Wir werden noch einmal einen Moment still vor der Predigt. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und für dieses große Thema, das uns herausfordert heute Morgen. Wir bitten dich, dass wir das richtig einordnen und einsortieren können und dass es uns anspricht und trifft, wo wir ganz persönlich gemeint sind. Amen. Verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Liebe Schwestern und Brüder, verehrte Freunde und Gäste, das ist starker Tobak, was Jesus da fordert. Ist es das, was unser Herr zum Prüfstein echter Nachfolge macht? Gilt dieser Aufruf zur bedingungslosen Armut denn uneingeschränkt einem jeden von uns? Waren wir bislang etwa lau und halbherzig in unserem Christsein? Und muss von heute an alles anders werden in unserem Leben? Sie lieben, von einem, der diesen Aufruf hörte und ihn in seiner ganzen Radikalität für sich umsetzte, möchte ich Ihnen zunächst erzählen. Im Winter um die Jahreswende von 1181 zu 82 wird in Assisi der erste Sohn des Tuchhändlers Pietro di Bernardone und seiner Frau Picca geboren. Johannes Battista wird der Sohn getauft, aber der Vater gewöhnt sich an, ihn mit dem Namen zu rufen, der ihn sein Leben lang begleitet. Franziskus. Franziskus wächst als Bürgersohn des Mittelalters auf. Er erlebt das Selbstbewusstsein des Vaters, dessen Gewerbe von stark anwachsenden Handel profitiert. Geld ist reichlich vorhanden und wird von ihm mit Lust in modische Kleidung und festliche Gelage mit Freunden umgesetzt. Dichtungen von edlen Rittern wie das Rolandslied oder die Artussage begeistern den Jugendlichen. Unter diesen Eindrücken beschließt er, um das Jahr 1204 mit zwei Gefährten Ritter zu werden. Sie rechnen in Richtung Apulien auf, doch schon im 2 Tagesreisen entfernten Spoleto nimmt diese Reise für Franziskus eine unerwartete Wendung. Bereits vor der Abreise aus Assisi hatte er sich im Traum im Palast einer schönen Braut gesehen, den eine Stimme ihm und seinen Rittern zum Eigentum gab. Doch in Spoleto enthüllt ein weiterer Traum Franziskus seine wahre Aufgabe als Ritter. Er soll sich in den Dienst Christi stellen und dazu nach Assisi zurückkehren. Weitere Träume und Visionen von eindrücklicher Kraft bestätigen ihn auf diesem Weg. Entscheidend allerdings für die Wende seines Lebens wird schließlich eine Vision in der baufälligen Kirche San Damiano unterhalb von Assisi, wo Franziskus vor einem Bild des Gekreuzigten her die Worte vernimmt: Siehst du, wie mein Haus verfällt, Franziskus? Geh hin und bau es wieder auf. Die Liebe zu den Kirchen als Orten des Glaubens bestimmt fortan sein Leben. Mehr aber noch wird die Nähe zu Jesus ihn zu einem großen Vorbild. Ihm passt Franziskus sein Leben immer weiter an. Der Weg führt ihn schließlich unter die Armen und Aussätzigen. Und die Überwindung seines Ekels vor ihnen erlebt er zugleich als Befreiung von der Welt. Wenig später nimmt er Stoffe aus dem Kontor des Vaters und verkauft sie samt dem Pferd, auf dem er sie zum Markt transportierte, um Geld für den Wiederaufbau der Kirche von San Damiano zu beschaffen. Er kehrt daraufhin nicht mehr in das Haus zurück, sondern macht sich ans Werk, die Kirche wieder aufzubauen. Als der Vater ihn schließlich völlig verwahrlost findet, versucht er ihn mit Drohungen und Schlägen von seinem Weg abzubringen und sperrt ihn zu Hause ein. Während einer Reise jedoch des Vaters lässt ihn die Mutter wieder frei und er begibt sich sofort wieder an seine Aufgabe. Der Vater verklagt den Sohn vor den weltlichen und geistlichen Gerichten auf Rückgabe des entwendeten Eigentums, was der damit beantwortet, dass er dem Vater in aller Öffentlichkeit Geld und Kleider zurückgibt und sich von ihm lossagt. Nackt vor der Menge stehend erklärt er fortan nur noch Gott zum Vater zu haben. Franziskus widmet sich nun im Jahr 1207 ganz dem Wiederaufbau dreier Kirchen um Assisi. Immer mehr, so wird man erzählt, wird sein Leben von den Evangelien geprägt. Ohne Schuhe, Stab und Sack, nur mit einer groben Kutte bekleidet, ist er unterwegs und er hat auch keinen Gürtel, sondern nur einen Strick um sich. Viele schütteln über diesen Menschen den Kopf. Sein Vater verflucht ihn, wo er ihn trifft. Aber in dieser Zeit schließen sich auch die ersten beiden Gefährten an, die sein Leben teilen. Die Worte des Evangeliums: Geh hin und verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. Nehmt nichts mit auf dem Weg. Und wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Diese Worte, sie lieben, werden den drei Freunden zur Wegweisung ihres Lebens. Werden sie auch uns zur Wegweisung? Ist das etwa die Mitte des Evangeliums, welches die Gefährten dafür sich entdeckt und dann schließlich mit großer Konsequenz gelebt haben? Wie sortieren wir das ein, was wir da eben gehört haben oder was wir nachher noch in dem Text der Bibel hören? Wie verhält sich denn Armut und Opferbereitschaft, die ganz bestimmt zum Evangelium dazugehören, und Verzicht zur Gesamtbotschaft des Jesus von Nazareth? Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Wir spüren hier, sie lieben, unseren Herrn Jesus in seiner ganzen Liebe zu seinem Volk. Wir vernehmen in diesen Worten Verheißung und Erfüllung. Was Jesaja einst sagte, ist in Christus Wirklichkeit geworden. Und wir merken an alledem eine wunderbare Freiheit, in der Jesus selbst lebte und in die er uns alle mit hineinführen möchte. Freiheit für die Armen und Ausgestoßenen, dass sie nicht mehr unter dem Joch ihrer Verelendung dahin vegetieren und leiden müssen. Freiheit für die Gefangenen und Eingekerkerten, dass sie zurückfinden dürfen in eine Gesellschaft, die oft nur als Antwort für sie übrig hat: wegsperren, und zwar für immer. Freiheit auch für die Blinden und Blindgewordenen, die keine Augen mehr haben für die Schönheit dieser Welt und Gottes Schöpfung, die nichts wahrnehmen von dem Glanz, der auf allem Gewordenen ruht. Und schließlich, sie lieben, Freiheit für all die Zerschlagenen, die den Mut und die Zuversicht auf Linderung und Besserung der Verhältnisse und auch ihres inneren Zustands einfach verloren haben. Und als er das Buch zutat, gab es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden und sagte: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Liebe Geschwister und Freunde, das ist die Mitte des Evangeliums. In Jesus ist die Schrift erfüllt. Alles, was Mose sagte, alles, was David bereits über den Messias schaute, alles auch, wovon die Psalmen zeugen. Und auch das, wovon die Propheten uns künden. Gott hat sein Wort gehalten, im Kleinen wie im Großen. In Jesus laufen die Fäden der Menschheitsgeschichte und der Gottesgeschichte zusammen. In Jesus kommt Gott uns Menschen so nah. Himmel und Erde, erzählet's den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Stricke des Todes, die reißen entzwei. Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden. Er, der Sohn Gottes, er machet recht frei. Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Bricht den gewappneten Starken ins Haus, sprengend des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt trägt dieses Lamm. Sündern die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Und Jesus ist kommen, die Quelle der Gnade. Komme, wen dürstet, und trinke, wer will. Holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Füll. Und in diesem Kontext, in dieser Gesamtheit der Botschaft des Evangeliums gehören schließlich auch die Worte Jesu für freiwillige Armut und Verzicht um des Reiches Gottes willen. Sie finden ihren Platz und gewiss hohen Stellenwert, aber, sie lieben, sie sind nicht der eigentliche Kern und auch nicht der Mittelpunkt der frohen Botschaft. So als ob Jesus allen Reichtum abschaffen wollte und die Armut an sich als Lebensinhalt, Lebensideal hinstellte. Aber, und das werden wir gleich entdecken, es kann schon sein, und es passiert auch immer wieder in der Geschichte, bei Franziskus oder auch im Neuen Testament, dass Gott Einzelne sehr konkret meinte mit dieser Aufforderung und sich bei einzelnen Menschen Gehör verschaffte und gesagt hat, du bist derjenige. Für dich war das Geld vielleicht bislang alles und du konntest damit nur um dich herumwerfen, wie du wolltest. Und jetzt, wenn du wirklich Christ sein willst, werde frei, lass doch mal los davon. Du brauchst es gar nicht. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder und fragte, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus, nur allein Gott ist gut. Aber du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, keine Falschaussage machen, nicht betrügen und ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend auf gehalten. Da sah Jesus diesen Mann voller Liebe an. Eines fehlt dir noch, sagt er zu ihm. Geh hin und verkaufe, was du hast. Gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Als das aber der junge Mann hörte, verdüsterte sich sein Gesicht. Und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Da fallen Lebensentscheidungen. Aber schon stark, es kommt einer zu Jesus gelaufen. Wo passiert das denn? Es brennt ihm unter den Nägeln. Ich möchte Zugang, ich möchte dieses ewige Leben haben, von dem die Frommen immer schon erzählt haben. Was muss ich denn dafür tun? Das ist doch eine offene Frage, liebe Geschwister, und erstaunlich genug. Und er kann stark auftrumpfen, dieser Mann. Als Jesus ihn an die Gebote verweist, durch die der Mensch lebt, sagt er, ich habe das gehalten. Wer könnte das von uns sagen? Wir haben die Gebote gehalten von Jugend auf. Er konnte das sagen. Und doch wird er von Jesus an einen ganz empfindlichen Punkt seines Lebens geführt. Und so macht Jesus das manchmal. Er macht es nicht, dass es für alle Umstehenden peinlich wird. Es ist auch nicht Jesu Art, die Sünde, die jemand begangen hat, vor allen öffentlich zu machen, damit sich alle berauschen oder das Maul zerreißen. Aber er zeigt dem Mann, wo sein tiefstes Problem ist, nämlich die Liebe zum Geld. Vielleicht war er ganz schön stolz auf das, was er hatte. Er war sehr reich. Mit oder ohne Erbschaftssteuer, ich weiß das nicht. Mit oder ohne Schweiz. Und ohne dem bayerischen Präsidenten. Oder zumindest dem Präsidenten vom FC Bayern. Ich weiß es nicht. Er war sehr reich, aber hier war ein Problem. Und wundern wir uns nicht und beklagen wir uns auch nicht, wenn Jesus irgendwann die Freiheit hat, bei dem Problem unseres Lebens anzuklopfen. Kann ganz verschieden sein. Irgendwelche Bindungen, die wir nicht loslassen. Auch an Menschen. Auch an Pornografie. Wir regen uns so sehr auf über Edati. Das zieht dann auch ganz andere Kreise, sind wir doch mal ehrlich. Und Jesus klopft an und sagt, lass los, gib das her. Das, was dich quält, gib deine Liebe zum Geld, deinen Stolz dran und folge mir nach. Jesus will Herr sein über unser Leben. Und er fragt einmal ganz deutlich, was nennt ihr mich eigentlich Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Den ganzen Gottesdienst nennt ihr mich Herr, am Eingang und am Ausgang. Ja, bin ich denn euer Herr oder bin ich nicht? Aber ich gebe nicht den Lackaffen für euch ab. Wenn wir Christ sein wollen, lasst uns das mit ganzem Herzen. Wir müssen es nicht, es zwingt uns niemand, aber dann müssen wir nach den Spielregeln Jesu spielen. Was bedeutet uns denn, fragen wir uns doch mal, was bedeutet uns denn Geld eigentlich? Und sind wir frei darin, großzügig, freizügig? Wir haben vorhin einen wunderbaren Psalm gebeten, dass Gott diese Freizügigkeit und Großzügigkeit, die seiner Art entspricht. Wir leben ja nur den ganzen Tag davon, dass er die auch bei seinen Kindern sehen möchte. Nicht, weil wir gezwungen sind oder weil uns irgendeine Institution auffordert, sondern aus Liebe zu Gott und den Menschen. Jesus wollte, dass dieser Mann, diese Frau, egal wer du vielleicht, alles verkauft und das Geld den Armen gibt, aber nochmal gesamtbiblisch, das heißt nicht, dass das Credo seiner ganzen Botschaft war. Wir haben es einsortiert, es gibt die Gefangenen, es gibt die Zerschlagenen, an die auch zu denken ist. Und wenn wir uns das anschauen, die meisten Nachfolger Jesu verkauften eben nicht alles. Aber sie haben eines entdeckt, ich kann mein Geld und meine Güter benutzen, um anderen damit zu helfen und Gutes zu tun. Zum Beispiel denken wir doch mal an die Urgemeinde, lösen wir das mal jetzt und stellen es hinein an die erste Gemeinde zu Jerusalem. Eigentlich waren das alles so kleine reiche Jünglinge, zumindest wenn es darum geht, dass sie verkauft haben und ausgeteilt haben. Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander, hatten alle Dinge gemeinsam. Man spricht hier sogar vom urchristlichen Kommunismus. Sie verkauften Güter und Haben und teilten sie aus, je nachdem, wie einer bedürftig war und es nötig hatte. Und sie waren einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hin und her in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freuden und lauterem Herzen und fanden Wohlgefallen bei Gott und dem ganzen Volk. Und Gott führte ihnen Menschen hinzu, und zwar täglich. Verstehen Sie, da ist die ganze Gemeinde, die das praktiziert, und es ist auch bitter nötig geworden, denn die Menschen, die zu Jesus gefunden haben, die haben manchmal ihren Rückhalt in den jüdischen Familien verloren. Oder es kamen Christen aus Galiläa, die zogen herab nach Jerusalem und hatten überhaupt kein eigenes Einkommen. Oder es gab Witwen, die zu versorgen waren, und dann führte man sogar die Diakone ein in der Apostelgeschichte. Allerdings mit der Zeit, und es lag nicht an diesem Gemeindemodell, da musste ich auch dazu lernen, mit der Zeit verschärften sich die sozialen Probleme. Und zwar einmal durch dieses enorme Wachstum der Gemeinde, dann gab es Stephanus und die Verfolgung brach los und es war alles anders geworden. Und dann gab es eine Hungersnot, von der Agabus dann berichtet. Und jetzt muss diese Gemeinde, die eigentlich vorbildlich gelebt haben, von außen unterstützt werden. Und dann lesen wir im Neuen Testament an verschiedensten Stellen, Paulus ist unterwegs und sammelt für diese Urchristen in Jerusalem. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan und sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie auch ihnen mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Also ihr habt doch profitiert von dem, was in Jerusalem passiert ist. Von der Predigt des Petrus, von dem, dass ihr da vielleicht sogar das Evangelium gehört habt in eurer eigenen Sprache. Und jetzt sind die verarmt und jetzt seid ihr dran. Denn wenn der gute Wille da ist, schreibt er in 2. Korinther 8, so ist er willkommen nach dem, was einer hat und nicht nach dem, was einer nicht hat. Nicht, dass die einen gute Tage haben sollten und ihr Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich komme. Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit auch noch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Wie geschrieben steht, 2. Mose 16, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, der hatte keinen Mangel. Und dann gibt es noch viele andere Schriftworte, wo Gott klar macht, er segnet, wenn Menschen freiwillig und im Segen geben. Er unterstützt es. Niemand wird gezwungen, niemand wird zu irgendwas verdonnert, aber Paulus sieht alle diese Dinge, auch die die materiellen Opfergaben als geistliche Frucht. Ist es nie nur erstens ist es falsch, wenn wir denken, wir geben was ab. Irgendwie sind wir ärmer geworden. Wir investieren in Gottes Reich. Und wir tun ein kleines bisschen was auch für unsere himmlische Zukunft. Die Bibel redet ungeniert von Schätzen, die im Himmel für uns bereit sind. Nicht, dass das wieder unser Motiv sein soll, dass wir vielleicht ein schöneres Häuschen von Jesus bereitet bekommen, wie der nicht so viel gibt. Das soll nicht die Motivation sein. Aber es hat bestimmt eine Auswirkung, ob einer, und Jesus legt hier Wert auf das Verborgene, die rechte Hand soll nicht sehen, was die linke tut, oder umgekehrt. Das hat bestimmt Konsequenzen, wie wir vor Jesus in Ehren stehen, ob wir losgelöst und frei und freien Herzens seinen Willen tun konnten, ob er uns steuern konnte diesbezüglich. Also Paulus sieht es geistlich, helft doch mal materiell denen, die euch geistlich versorgt haben, unterstützt mal alle eure Prediger und eure Kirchengemeinde und denkt dran, dass viele Menschen auch Gott darüber danken. Es soll zu einem Ausgleich unter den Gläubigen kommen, keine Einbahnstraße, helft euch mal gegenseitig, mal geht's dem nicht so gut, mal geht's vielleicht aber gerade dir auch nicht gut, der du unterstützt hast. Dafür seid ihr da. Wer Dank opfert, der preiset mich und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Und damit schließt sich der Kreis. Wir haben doch vorhin aufgezeigt, dass die Heilsbotschaft, die ganze Heilsbotschaft in Jesus Dreh- und Angelpunkt hat. Und dass nicht der Kern des Evangeliums ist, auch wenn es dazugehört, der Aufruf zum mehr oder minder freiwilligen Verzicht. Und man höre und staune noch nicht einmal die Apostel in dieser so vorbildlichen Urgemeinde erwarteten das. Petrus erinnert nämlich den bereits totgemeinten Hananias, die da irgendwo ein bisschen gekungelt hatten und das alles falsch dargestellt haben. Er erinnert ihn daran, dass er vollkommen frei gewesen ist in seinem Handeln. Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Also trotzdem, die sich so unterstützt haben. Es gab keinen Aufruf vom Bischof, gebt alles her. Hättest du ihn nicht behalten können? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Zweite Möglichkeit. Erstens, du hättest behalten können und zweitens, du hättest mit dem Geld machen können, was du willst. Aber du kommst her und bescheißt eine ganze Gemeinde. Und das geht nicht. Und dann merken wir, wie Gott ein Schnellgericht ausführt im Neuen Testament. Der gleiche heilige Gott wie im Alten Testament auch. Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Aber andersherum gibt es eben auch treffliche und großartige Lebensbeispiele. Wir sind eingeladen, ihnen zu folgen. Und wie das konkret wird, da komme ich gleich noch drauf. Am Ende des Films Schindlers Liste gibt es eine zutiefst anrührende Szene, in der Oskar Schindler, der das Leben vieler Juden von den Nazis mit Geld erkaufte, sein Auto und seine goldene Krawattennadel anschaut und bitter bereut, dass er mit diesem Geld nicht mehr Menschen gerettet hat. Schindler hatte seine Möglichkeiten sehr viel besser genutzt als wir meisten anderen. Und trotzdem wünschte er sich, er könnte nochmal zurückgehen und sich nochmal anders entscheiden. Wir sollten uns heute entscheiden. Wie können wir uns denn entscheiden? Wir können uns darin bewusst werden, wir sind nur Verwalter, nie letzter Eigentümer der Güter, die Gott uns gegeben hat. Und wir schulden Rechenschaft. Und wir werden eines Tages Rechenschaft darüber geben. Wir können den wichtigen Beschluss fassen, jawohl, ab heute wollen wir konsequent teilen und Gutes tun. Nicht, weil uns irgendein Prediger dazu gezwungen hat, sondern weil ich Jesus Stimme an mein Herz abklopfen höre. Wir könnten Menschen kleiden, Jesus legt Wert darauf, denen es offenkundig am allernötigsten fehlt. Menschen speisen, die in den Suppenküchen Projekte und Initiativen uns überlegen, in unserer Stadt, in unserem Land, im Kampf gegen die weltweite Armut. Ich habe ein paar christliche Gesellschaften entdeckt in dieser Gerechtigkeitsbibel Hoffnung für alle. Opportunity International. Diese Organisation vergibt an Arme, aber wirtschaftlich aktive Menschen auch ohne Sicherheiten Kredite. Sie arbeitet in 20 Entwicklungsländern mit rund 2,5 Millionen Klienten zusammen. Die durchschnittliche Kredithöhe in Afrika, Asien, Lateinamerika beträgt 248 Euro. Die Kreditnehmer werden in eine Gruppe integriert und durch zusätzliche Trainings zu betriebswirtschaftlichen und sozialen Fragen geschult. Opportunity International, könnt euch das im Internet angucken, ist stark von christlichen Werten geprägt. Oder die International Justice Mission, eine Menschenrechtsorganisation, die Opfer von Sklaverei, sexueller Ausbeutung und anderer Formen gewalttätiger Unterdrückung hilft. International Justice Mission organisiert die Unterstützung von Rechtsanwälten, Sozialarbeitern, hilft Menschen in ihrem Kampf gegen korrupten Behörden und Regierungen und setzt sich eben ganz besonders für die Rechte armer Menschen ein. Die Mitarbeiter von International Justice Mission arbeiten in 15 regionalen Büros in Afrika, Asien und Lateinamerika. Denken wir auch an unsere Missionen, an die Diakonie, an Open Doors, die sich für die verfolgten Christen weltweit einsetzen, oder an Hilfe für Brüder und Schwestern international. Gottes Liebe weltweit. Deswegen kümmern wir uns um Bodenbewirtschaftung in Kenia, Ausbildung von Erzieherinnen im Kongo, Dorfentwicklung in Indien oder Soforthilfe für Bürgerkriegsopfer in Syrien. Merken Sie, das sind nur Beispiele. Und es liegt an uns, es liegt an Ihnen, an dir und mir, wo wir uns angesprochen fühlen. Da gibt es keine Vorschriften, auch nicht von uns hier. Aber da gibt es der Hinweis, lebt doch in dieser Freiheit, in der Jesus gelebt hat. Und lass los, was du eh nicht halten kannst, und investiere es in seine Sache. Er wird es dir lohnen. Gutes zu tun, mit anderen zu teilen, vergesst nicht. Solche Opfer gefallen Gott. Lasst uns Gutes tun, schreibt der Paulus jetzt im Abschluss an die Galater. Nicht müde werden, sondern zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, denkt an den Oskar Schindler, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Hier ist die Prio. Wir werden von Jesus bestimmt und von Jesus gesandt. Und wir werden nicht von der weltweiten Armut in erster Linie getrieben und verzetteln uns von hier nach dort. So wichtig das ist als Motiv, Jesus sendet. Und da wir uns nicht überall investieren können, wird er uns die Schwerpunkte persönlich sagen. Lieber Mitchrist, damit möchte ich schließen, du musst nicht erst ein Franz von Assisi werden. Du kannst, aber darfst es und darfst es auch. Wenn Jesus dich konkret meint, dann wähle diesen Weg. Aber wenn du diesen Weg wählst, dann bleib in der Gesamtheit der Christenheit. Und werd nicht stolz und verallgemeinere deine persönliche Lebensführung als Dogma für andere. Du gehörst dann mitten unter uns und machst vielleicht ein ganz tolles Projekt und kannst in gelegentlichen Abständen noch darüber berichten. Aber du kannst es nicht zur Norma Normans der anderen machen. Du kannst sie mit anstecken, du kannst sie mit einladen. Aber Jesus ist Herr und führt dir Geschwister zu, die dich unterstützen, und andere, die eine ganz andere Antenne haben, die wir auch brauchen in der Gemeinde, die vielleicht wirtschaften können, damit wir nicht untergehen. So segne uns der barmherzige Gott. Amen.